ohne Judentum kein Islam. Judentum diente als Grundlage für die Verkündigung Mohammeds. Das sind so positive Erzählungen, die das muslimische Bewusstsein prägen könnten im Sinne des friedlichen Zusammenlebens zwischen Muslimen und Menschen jüdischen Glaubens. Da können die sozialen Medien eine Ressource sein. Ich mache aber die Erfahrung, dass die sozialen Medien mehr von den menschenfeindlichen Ideologien verwendet werden, eingesetzt werden, viel mehr als von vernünftigen und weltoffenen Ansichten, wenn es um Religionen geht.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Der muslimische Antisemitismus verkennt die jüdischen Wurzeln des Islam. Im Gespräch mit dem Theologen Muhannad Korchid. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Euer Input in Sachen Kirche, Theologie, Glauben und Gesellschaft. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. Nach dem 7. Oktober 2023 hat der Antisemitismus in Deutschland, aber auch weltweit zugenommen. Neben den klassischen judenfeindlichen Stereotypen gibt es auch einen dezidiert antimuslimischen Antisemitismus, der eigene Fragen aufwirft. Wie kann man ihm am besten begegnen? Darüber hat Stefan Ort von der Herder-Korrespondenz mit dem muslimischen Theologen Muhannad Korchid gesprochen. Dieser hat im Februarheft der Herder-Korrespondenz einen Beitrag über die jüdischen Wurzeln des Islam veröffentlicht. Muhannad Korchid wurde 1971 geboren und er ist Professor für islamische Religionspädagogik und für Koran und Koranexegese. Außerdem ist er der Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Uni in Münster. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen historisch-kritische Koranforschung, Islam und Politik und interreligiöses Lernen. 2024 wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreichs ausgezeichnet. Muhannad Korchid über Islam und Judentum. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Korchid, insbesondere seit dem 7. Oktober und vor fast anderthalb Jahren gibt es vermehrt Antisemitismus in Deutschland. Wie gravierend ist denn aus Ihrer Sicht der muslimische Antisemitismus?
Wir haben mittlerweile empirische Studien, die zeigen, dass der Antisemitismus unter der muslimischen Bevölkerung in Deutschland stärker verbreitet ist als unter anderen Teilen der Bevölkerung und vor allem der anti-israelische Antisemitismus, der ist schon wesentlich, gerade nach dem 7. Oktober, stärker verbreitet unter muslimischer Community, gepaart natürlich mit einem gewissen Antijudaismus, also das heißt religiös konnotierten Antisemitismus, wo man meint, ja, in den heiligen Schriften des Islams, im Koran, in der Sunna des Propheten Mohammed, also in seinen Sprüchen, gibt es das ein oder andere, was auch Juden benachteiligen würde, weshalb auch wir von Antijudaismus auch und nicht nur von Antisemitismus sprechen.
Jetzt sind Sie muslimischer Theologe. Was kann man denn aus Ihrer Sicht gegen muslimischen Antisemitismus tun?
Wir brauchen dringend Gegenerzählungen zu dem muslimischen Antisemitismus, und zwar innerislamische Gegenerzählungen. Das heißt, islamisch begründete Gegenerzählungen, die zeigen, dass Judentum und die jüdische Bevölkerung, aber auch der Staat Israel keine Feindbilder für den Islam oder für die Muslime sind, sondern im Gegenteil, es müsste zu dem Selbstverständnis der muslimischen Praxis dazugehören, jüdisches Leben zu fördern. Man muss das einbauen in Religionsunterricht, in den Moscheegemeinden, also in all diesen Bildungsprozessen, auch in Prozessen der religiösen Sozialisation, müsste man solche Erzählungen, die ich als Gegenerzählungen zum Antisemitismus oder zu antisemitischen Erzählungen betrachte, müsste man stärker kommunizieren, dass sie das muslimische Selbstbewusstsein stärker prägen würden.
Und wo müssen diese Gegenerzählungen ansetzen? Wo können diese Gegenerzählungen ansetzen? Tatsächlich spricht man ja auch mit Blick auf Islam, Judentum, Christentum von den abrahamitischen Religionen. Also es gibt ja gemeinsame Ursprünge. Aber was heißt das konkret? An welche Traditionen denken Sie?
Naja, man spricht in der Tat von abrahamitischen Religionen und nicht nur das. Also der Koran selbst spricht von Moses und Moses ist die Figur, die im Koran, und das wissen die wenigsten, aber Moses ist die Figur, die im Koran am intensivsten von der Quantität, aber auch von der Qualität vorkommt. Von Beginn an, als der Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert, also ab ungefähr 610, als er begonnen hat, den Islam, den Monotheismus zu verkünden, hat er sich auf Moses berufen, nicht auf Jesus, nicht auf Abraham, sondern hauptsächlich auf Moses. Aber wieso auf Moses? Eben weil der Monotheismus auf der arabischen Halbinsel war nicht unbekannt damals, schon vor islamischer Zeit, also vor der Verkündigung Mohammeds, und zwar durch die Verbreitung den Monotheismus durch das Judentum. Es gab viele jüdische Stämme, also jüdische Bevölkerung war schon stark vertreten auf der arabischen Halbinsel, gerade dort, wo Mohammed gewirkt hat. Und so musste Mohammed nur erinnern an Moses, um zu sagen, so das, was Moses verkündet hat, so wie Moses bin ich auch. Also ich verkünde genau das, was Moses verkündet hat. Das heißt, er berief sich auf Moses, um seine eigene Verkündigung zu legitimieren. Und somit könnte man auch die These stellen, das Judentum diente als Grundlage für die Verkündigung Mohammeds. Und so haben wir eine solide Grundlage, um innermuslimisch zu sagen, das Fördern von jüdischem Leben ist nichts Aufgesetztes politisch oder nur weil es heute gewollt ist, sondern es müsste zum Selbstverständnis des muslimischen Glaubens dazugehören, denn ohne Judentum kein Islam, denn ohne dass Mohammed sich auf jüdische Erzählungen, auf Moses berufen hätte, hätte sich selbst kaum legitimieren können auf der arabischen Halbinsel als Verkünder des Monotheismus. Und deshalb wundert es ja auch nicht, dass Muslime über viele Jahre Richtung Jerusalem gebetet haben. Sie haben sich sehr vieles angeeignet aus dem Judentum. Man denke an die Speisevorschriften, die bis heute im Islam gelten. Die sind eigentlich Aneignungsprozesse aus dem Judentum und vieles mehr auch im islamischen Recht. Und so, da haben wir sehr viele Parallelen, eben weil Mohammed sich hauptsächlich auf das Judentum berufen hat, mit der Konsequenz für uns Muslime heute zu sagen, wenn das Judentum als Grundlage für die Legitimation der Verkündigung Mohammeds diente und wenn ohne Judentum kein Islam, dann wäre die Konsequenz, Muslime müssten heute auch jüdisches Leben nicht nur tolerieren, sondern schützen und sogar auch fördern. Und da komme ich auch zu dem heiklen politischen Punkt Staat Israel, weil das ist der einzige jüdische Staat in der Welt. Das heißt, es müsste auch dazu gehören, dass Muslime selbst aufstehen und sagen, wir wollen für einen jüdischen Staat sorgen, wir wollen auch den Schutz Israels auch als Teil unseres Selbstverständnisses als Muslime, natürlich aber ohne zu vergessen die Rechte der Palästinenser und dass sie auch das Recht haben auf ein würdiges Leben. Aber das eine darf nicht gegen das andere ausgespielt werden, entweder oder, sondern sowohl als auch. Und gerade das Fördern eines jüdischen Staates müsste so gesehen auch, wie gesagt, als einen selbstverständlichen Teil des muslimischen Glaubens und der muslimischen Praxis islamisch praktiziert werden, kommuniziert werden und an die Generationen in Bildungssystemen, wie gesagt, im Religionsunterricht, in den Familien, in den Moscheen, in der Jugendarbeit, in den sozialen Medien.
Inwiefern können denn soziale Medien Teil der Lösung sein?
Heute wissen wir, dass die sozialen Medien gerade durch den Algorithmus in der Lage sind, Erzählungen sehr schnell zu generieren, egal in welcher Richtung, also gerade auch im Radikalisierungsbereich. Wir sprechen heute davon, dass junge Islamisten sich hauptsächlich über soziale Medien radikalisieren, und zwar in kürzester Zeit, innerhalb von 2 bis 3 Monaten reichen schon, weil dieser Algorithmus, der führt dazu, dass bestimmte Narrative so stark in den Mittelpunkt gestellt werden und immer wieder wiederholt werden, so dass in kürzester Zeit ein bestimmtes Bewusstsein oder eine Weltsicht so sich etabliert, weil man das so oft wiederholt gehört hat, konsumiert hat über soziale Medien. Was uns aber fehlt, sind die Gegenerzählungen in den sozialen Medien. Zum Beispiel, wenn es um Antisemitismus geht, dass wir eine Erzählung, eine positive Erzählung haben, im Sinne von ohne Judentum, kein Islam. Judentum diente als Grundlage für die Verkündigung Mohammeds. Das sind so positive Erzählungen, die das muslimische Bewusstsein prägen könnten im Sinne des friedlichen Zusammenlebens zwischen Muslimen und Menschen jüdischen Glaubens. Da können die sozialen Medien eine Ressource sein. Ich mache aber die Erfahrung, dass die sozialen Medien mehr von den menschenfeindlichen Ideologien verwendet werden, eingesetzt werden, viel mehr als von vernünftigen und weltoffenen Ansichten, wenn es um Religionen geht. Das heißt, wir haben sehr starke antisemitische Erzählungen in den sozialen Medien und kaum prosemitische Erzählungen. Wir haben leider auch kaum Zugänge in den sozialen Medien und überhaupt, die junge Menschen an die Hand geben, so einen Schlüssel oder Methoden, wie gehe ich mit Texten um, koranische Aussagen zum Beispiel, die im 7. Jahrhundert Kriege zwischen Prophet Mohammed und jüdischer Bevölkerung beschreiben oder Spannungen. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das historisch verorten? Das müsste viel stärker kommuniziert werden, gerade in den sozialen Medien, als Ressource für eine antisemitische Erzählung beziehungsweise pro-jüdische Erzählung.
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass es muslimischen Antisemitismus gibt, dass Ihre Position heute ja nicht die Mehrheitsmeinung ist, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man sich überall im Islam auf die jüdischen Wurzeln besinnt?
Ich meine, problematisch in den letzten 70 Jahren ist natürlich der Nahostkonflikt, der dazu gekommen ist. Also wenn man sich die Geschichte anschaut, dann sehen wir, da gab es über Jahrhunderte ganz entspannte Beziehungen zwischen Islam und Judentum. Aber gerade durch den Nahostkonflikt, also es wird alles politisiert, alles ist identitätspolitisch auch aufgeladen, so dass man immer konfrontiert ist mit der Frage, auf welcher Seite bist du, entweder oder. Und das kriegt man ja auch anhand dieser Demonstrationen hier bei uns in Deutschland. Entweder gibt es pro-Israel oder pro-Palästina-Demonstrationen. Man fragt sich aber, wo sind die pro-Friedens-Demonstrationen unabhängig von politischen Agenten, unabhängig von identitätspolitischen auch Ansichten. Und das fehlt und das macht so eine Position wie die meine jetzt zu sein, ohne Judentum, kein Islam, macht es momentan so politisch, so stark aufgeladen, dass man innerislamisch zum Teil mit dem Vorwurf konfrontiert ist, ja, ist das nicht also sowas wie Verrat an palästinensischen oder an den heiligen Städten in Jerusalem, auch wenn man sowas behauptet, ohne das wirklich jetzt historisch oder religiös zu begründen, sondern identitätspolitisch, also im Sinne von, auf welcher Seite bist du jetzt? Bist du auf dieser oder auf jener Seite? Wenn du was pro-jüdisches schreibst oder sagst, dann bist du auf der anderen Seite. Und das macht das nicht so einfach momentan. Aber ich finde, umso wichtiger ist es, dass wir dranbleiben und versuchen, stark diese pro-semitische oder antisemitische Erzählungen stärker positionieren, auch wenn das zum Teil auf Widerstand stoßen mag. Aber das sollte veranlassen, sie noch stärker in den Mittelpunkt, wie gesagt, auch des muslimischen Selbstbewusstseins zu rücken.
Sie haben den Nahostkonflikt als Quelle für die aktuelle Situation und diesen Widerstreit angesprochen. Was wäre denn, das wäre meine Abschlussfrage, aus Ihrer Sicht die Lösung im Nahostkonflikt, um dort weiterzukommen?
Man muss realistisch sein. Früher hat man gemeint, Zweitstaatenlösung wäre die ideale Lösung. Und wenn man sich jetzt anschaut, auch die vielen Siedlungen, israelischen Siedlungen, mittendrin in palästinensischen Gebieten, dann sieht man auch die große Herausforderung, die Schwierigkeit heute. Vielleicht wäre es heute vernünftig zu sagen, wichtiger als das Land, die Würde der Palästinenser, so dass man auch Palästinenser überzeugt, andere Gebiete auch als ihr Land zu identifizieren, sei es jetzt Gebiete zum Teil in Jordanien, im Sinai, dass man ihnen dort, also mit Finanzierung von durch Golfstaaten, dass man ein würdiges, modernes Land, also modernen Staat mit modernen Bildungsinstitutionen, Arbeitschancen, auch also so einen modernen Staat einrichtet, so dass auch die jungen Menschen Perspektiven haben. Momentan haben wir ja das große Problem, dass die jungen Palästinenser im Gazastreifen und auch in Palästina oder in palästinensischen Gebieten kaum Perspektiven auf eine halbwegs vernünftige Zukunft haben. Und deshalb geraten sie immer wieder in islamistische Milieus oder in dschihadistische Milieus. Sie sind leicht zu instrumentalisieren und deshalb muss man hier ansetzen und sagen, wie können wir für diese jungen Menschen Perspektiven für die Zukunft, für eine erfolgreiche Zukunft auch garantieren. Und vielleicht wäre sowas wie, dass man sagt, wie gesagt, man verzichtet auf das Land und dafür bekommt man Alternative woanders in der Nähe ein Land und dort baut man einen Staat, wie gesagt, wo Menschenwürde im Vordergrund steht. Ich bin selber ja Palästinenser, meine Eltern sind ja auch 1948 von Palästina geflohen und mittlerweile sagen wir ja, die Menschenwürde, ein würdiges Leben ist wichtiger als das Land selbst und deshalb müssten wir anfangen, in dieser Kategorie zu denken, wie können wir für dieses Volk ein würdiges Leben schaffen, unabhängig jetzt vom Land. Und das wäre so ein Kompromiss auf palästinensischer Seite, aber langfristig wäre das vielleicht eine vernünftige Lösung, von der aber lange viele noch nicht überzeugt sind, weil es gibt viele Palästinenser, die sagen, nein, uns ist das Land wichtiger, wir würden für das Land sterben, wir würden dort für immer bleiben, bis wir unser Land zurückhaben. Aber ich sehe das als nicht mehr realistische und keine realistische Lösung. Im Gegenteil, eine sehr konfliktaufgeladene Sicht endlich, auf die man unbedingt verzichten müsste und lieber den Menschen in den Mittelpunkt rückt als das Land.
Herr Khurshid, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Stefan Ort aus unserem Podcast-Team im Gespräch mit Muhannad Khurshid, dessen aktuelles Buch heißt Ein Muslim auf dem Jakobsweg, Pilgererfahrungen der anderen Art. Den Link dazu, wie auch zum Februarheft der Herder-Korrespondenz mit Muhannad Khurshids angesprochenem Artikel, findet ihr in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Folge. Wir freuen uns, von euch zu hören. Meldet euch bitte jederzeit bei uns mit Lob, Kritik, Anregungen, Meinungen per E-Mail, per Facebook oder per Instagram. Empfehlt uns gerne weiter, gebt uns 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn ihr mögt, und abonniert uns, um nichts zu verpassen von dem, was wir hier jede Woche für euch vorbereiten. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ort, Annika Schmitz und ich. Ich bin Daniel Heinze, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.